Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luisa Röhrig, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Grenze auf der Landkarte zwischen den Niederlanden und Deutschland ist schnell gezogen. Im Alltag der Polizei ist das allerdings nicht so. Wenn Menschen täglich über die Grenze hinweg arbeiten, einkaufen oder feiern, dann endet auch die Sicherheit nicht am Schlagbaum. In der heutigen Folge geht es um genau diese Realität. Um Polizeiarbeit zwischen zwei Ländern, zwei Systemen und somit auch um die gemeinsame Verantwortung. Wir sprechen deswegen heute über Ausbildung, Zusammenarbeit und darüber, wie grenzübersteigende Polizeiarbeit heute eigentlich funktioniert. Und wir starten mit Fabian. Lieber Fabian, schön, dass du heute bei uns bist. Kannst du uns vielleicht einfach erstmal etwas über dich erzählen? Also wer bist du eigentlich? Wie sah dein Weg an die Polizeihochschule aus? Und was tust du nun da eigentlich so den lieben langen Tag? Und natürlich wollen wir auch wissen, was ist eigentlich diese Polizeihochschule?
Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin Fabian Hönicke, 36 Jahre alt, wohne in Münster. Ich bin Politikwissenschaftler und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Hochschule der Polizei und zwar im Fachgebiet für internationale polizeiliche Beziehungen. Und jetzt greife ich mal deine letzte Frage direkt vorweg. Was genau ist jetzt eigentlich die Deutsche Hochschule der Polizei? Kurz gesagt ist das die Einrichtung für alle Polizistinnen und Polizisten, die im höheren Dienst tätig werden wollen. Da kommen wir auch schon zu einer Besonderheit und die ist tief, tief im deutschen Föderalismus verankert. Denn die Ausbildung für den gehobenen Dienst und je nach Bundesland auch mal für den mittleren Dienst, die verläuft nämlich deutlich dezentraler. Da sind die Bundesländer ganz besonders in der Verantwortung, haben ihre eigenen Einrichtungen. In NRW wird das der eine oder andere schon mal gehört und gesehen haben. Da ist das die HSPV, also die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Wenn man dann aber im Laufe seiner Karriere feststellt, gefragt wird, gefördert wird für eine Führungsposition, dann kommt man wieder nach Münster und durchläuft das Masterprogramm Polizeimanagement an der DHPOL.
Okay, also ein Masterprogramm, das klingt ja jetzt eigentlich wie eine, naja, typische Universität.
Ja, im Grunde unterscheiden wir uns da gar nicht so sehr von anderen Universitäten, denn vieles ist den Hörerinnen und Hörern auch da bekannt. Professorale Lehre, Lehrstühle mit bestimmten Schwerpunkten, akademischer Mittelbau, eine hochschuleigene Verwaltung, alles so weit so bekannt. Aber ich habe ja gesagt, dass ich aus einem Fachgebiet komme und da ist eigentlich auch schon so ein kleiner Unterschied. Neben diesen professoralen Lehrstühlen, die sind dann eben mit Wissenschaftlern besetzt, gibt es auch die polizeilich geleiteten Fachgebiete. Und so stellt unsere Universität sicher, dass neben der akademischen Lehre auch ein hoher Praxisbezug dann herrscht. Außerdem mischen wir so wissenschaftliche Betrachtung mit dem Blickwinkel von starkem Expertenwissen, das dann eben auch vielfach auf Erfahrungen basiert, die man so eben durch einen reinen Forschungsblickwinkel gar nicht gewinnen kann. Die Mischung ist eben für unsere Studierenden von Bedeutung. Und organisatorisch sind wir auch ein bisschen besonders, denn neben dem Senat, der nach innen ja sozusagen das Organ ist, haben wir noch das Kuratorium. Und das setzt sich aus Personen zusammen, die von Bund und Ländern dafür benannt worden sind. Und da haben wir wieder die föderale Idee aus Deutschland in unserer Universität vertreten. Wir sind eben nicht nur Einrichtung eines Bundeslandes oder des Bundes, sondern eine gemeinsame Einrichtung. Allerdings, auch hier wieder Sonderfall im Sonderfall, wegen des Standortes in NRW ist es eben eine besondere Rolle, die hier dem lokalen, regionalen Innenministerium zukommt.
Okay, so viel zum groben Aufbau. Da frage ich mich natürlich, wie passt du da jetzt als Politikwissenschaftler rein?
Ja, vielleicht deshalb, weil ich in meiner eigenen Laufbahn von Anfang an Faible für Sicherheitsthemen hatte. Mein Doppelbachelor in European Public Administration, den habe ich in Münster und in Enschede gemacht. Und meines Wissens nach ist es heute ein Joint Degree. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Da ziehen die Jahre eben auch manchmal an einem vorbei. Wir hatten aber schon immer eine hohe Betonung von Freiheiten da drin. Ich habe die dazu genutzt, mich auf Sicherheitsthemen zu fokussieren. Dann habe ich einen Master in Politikwissenschaften draufgesattelt und habe dann verschiedene Tätigkeiten durchlaufen. Ich war bei der Bezirksregierung Münster im politischen Feld an der Universität Osnabrück. Aber weil ich mir insbesondere in dieser letzten Station dann den Forschungsgegenstand Europol ausgesucht habe, war es dann eben auch kein weiter Weg mehr bis zur Deutschen Hochschule Polizei. Im Fachgebiet selber, da reflektiert sich das dann, da bin ich zuständig für die Bereiche Aus- und Fortbildung, also Ausgestaltung der Lehrpläne für unsere Anteile, die wir reingeben. Eigene Lehre, die ich vertrete, insbesondere in diesem grenzüberschreitenden, aber auch ebenenüberschreitenden Bereich. Da ist bei mir der Fokus. Und weil wir aber eben auch gerne Expertise aus dem Feld dazunehmen, sind Gastreferentinnen und Referenten da integraler Bestandteil. Also es gehört eine ordentliche Portion Terminmanagement dazu. Aber das ist bei uns absolut kein Problem. Ich habe ein wunderbares Team. Deswegen macht jeder Tag auch viel Spaß.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr vielseitigen Stelle. Wenn du dann das Ausbildungsprogramm quasi direkt mitorganisierst, triffst du wahrscheinlich automatisch dann auch auf die Unterschiede, die die Bildungssysteme in Deutschland und in den Niederlanden so mit sich bringen. Kannst du uns vielleicht hierüber noch ein bisschen mehr erzählen?
Na klar, gerne. Also das System der polizeilichen Ausbildung in den Niederlanden unterscheidet sich tatsächlich in einigen Punkten ziemlich stark vom Deutschen. Es gibt natürlich auch viele Verbindungslinien, aber komm mal zu. Auf der niederländischen Seite gibt es ein Basisausbildungsprogramm. Das hat eine Länge von 2 Jahren und ist sehr praxisorientiert. Dann gibt es aber noch die Higher Vocational Education, also HBO, das tatsächliche Police Training mit dem Ziel, Polizeibeamte respektive Beamtinnen zu rekrutieren und die auszubilden. Und insgesamt ist es so, dass die Studierenden aus diesem großen Portfolio, was sich in dieser Zeit anbietet und bildet, aus einer Menge von Kursen wählen können. Das heißt, sie spezialisieren sich relativ stark. Und das Programm zum Master of Science in Policing, das wiederum wird dann vergeben gemeinsam mit der Canterbury Christchurch University. Und das ist, wenn man dann so will, der niederländische Hausmaster, der da drauf gesetzt wird. Der Zugang ist aber eben nicht auf Polizistinnen und Polizisten beschränkt, sondern jeder, der einen Bachelorabschluss nach einem gewissen europäischen Standard hat, kann dort eben das Programm durchlaufen.
Okay, das heißt, die Studierenden in den Niederlanden müssen quasi nicht zwangsläufig bereits PolizistInnen sein. In Deutschland ist das ja in der Regel, glaube ich, schon der Fall, oder?
Ja, das ist in weiten Teilen eine etwas andere Logik als bei uns. Die Masterstudierenden sind im Regelfall bei uns vorher meist Polizeiangehörige. Es gibt Möglichkeiten zum Quereinstieg. In den letzten Jahren haben wir da viel Bewegung gesehen. Es gibt Kurse, die speziell an Personen gerichtet sind, die vorher ein Jurastudium durchlaufen haben. Es gibt bestimmte Länderpolizeien, die die Möglichkeit bieten für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler. Das BKA bietet hier Möglichkeiten, aber im Grunde ist es dennoch so, dass man seine Polizeiausbildung mit dem gehobenen Dienst und dem Polizeibachelor beginnt und dann auch den Polizeimaster durchläuft. Ich würde ja also sagen, die Niederlande sind, was das angeht, heterogener aufgestellt, weil eben auch ein anderer Hintergrund dazu führen kann. Ich würde das inhaltlich so einschätzen, dass die niederländischen Studierenden da aus einem größeren Baukasten wählen und die deutschen Studierenden zumindest in weiten Teilen ein relativ festgefasstes Curriculum durchlaufen. Und da könnte man jetzt eine Philosophie dahinter vermuten oder ich attributiere die dort mal hin. Spezialisierung versus Generalausbildung oder auch maximale Tiefe versus Breite.
Okay, wenn die Ausbildungsprogramme, so wie das jetzt hier klingt, ja doch durchaus grundsätzlich verschieden sind, wo ergeben sich denn dann eigentlich Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Einrichtungen der Nachbarländer in diesem gesamten Ausbildungskonzept?
Ja. Ganz besonders stark sehen wir das immer dann, wenn wir in die sogenannten freien Wahlbereiche reingehen. Bei meinem Fachgebiet, das greife ich jetzt mal als Beispiel raus, da haben wir jährlich einen Kurs, der als feste Philosophie drin hat, dass wir eine Mischung aus niederländischen und deutschen Studierenden zusammenbringen. Das ist auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Verkehrswissenschaft der Fall, aber eben, ich bleib mal bei unserem Kurs und da zieht sich das komplett durch die DNA durch. Und das ist auf viele Arten und Weisen erfrischend, denn man hat schon in der Konzeptionsphase mit einem Counterpart zu tun, der aus einem anderen System von Universität kommt, der andere Ideen entwickelt, andere Wünsche hat. Und wenn wir dann in die Kursrealität gehen, dann habe ich natürlich auch eine ganz spannende Konstellation. Niederländische Studierende argumentieren anders, fragen anders. Und das gilt natürlich umgedreht dann für die deutschen Studierenden auch, die andere Fragen stellen. Und die Art, die Fragen zu stellen, unterscheidet sich. Das heißt, am Ende des Tages mehr Ideen, mehr Sichtweisen. Und die Mindsets wirken da durchaus immer bis zum Ende dieses Kurses durch, aber es ist ungeheuer befruchtend. Und ich kann allen Universitäten, unabhängig davon, ob Schwerpunkt polizeiliche Arbeit, innere Sicherheit, ja oder nein, nur sagen, öffnet die Türen und geht in Kooperation rein. Denn der Zugewinn, der ist enorm, nicht nur auf der inhaltlichen Ebene. Und was wir dann zusätzlich noch versuchen, das hat dann eben mit dieser Praxislogik zu tun, dass wir den Studierenden auch versuchen, einen Rahmen zu bieten, damit sie sich direkt austauschen. Und da bilden sich ganz natürlich Netzwerke, die zum Teil von langer Dauer sind. Und wir hören das immer wieder von Absolventinnen und Absolventen, dass die sagen, Mensch, im Laufe meiner Karriere habe ich noch mal Kontakt gehabt zu den Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden, die ich in eurem Kurs kennengelernt habe.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich meine, so soll es ja im Grunde auch sein, dass man schon früh Grundsteine setzen kann quasi, wo es dann aufgebaut werden kann. Und ein Beispiel aus der Praxis solcher aufgebauten Netzwerke über die Grenze hinweg ist ja die GPT, also das grenzüberschreitende Polizeiteam, wenn ich das richtig aufschlüssel. Was steckt genau dahinter?
Ja, also das grenzüberschreitende Polizeiteam, absolut richtig, GPT. Das ist angesiedelt in Bad Bentheim und ich finde eines der schönsten Beispiele von gelebter Polizeikooperationspraxis über Ländergrenzen hinweg. Das ist im Grunde ein Zusammenschluss von der Königlichen Marschaussee, der Polizeieinheit Ostniederland, der Polizeidirektion Hannover, Osnabrück und der Kreispolizeibehörde Borken. Also schon an den Namen hören unsere Hörerinnen und Hörer, da sind eine Menge Leute mit am Tisch. Das Ganze ist 2008 aus der Taufe gehoben worden und zwar durch eine EU-Förderung. Also auch hier wieder ganz besonders wichtig die europäische Ebene, die da unterstützend tätig gewesen ist. Und das Ganze war so erfolgreich, dass man dann 2019 nach dieser initialen Förderphase gesagt hat, Mensch, das klappt so gut, wir wollen das GPT fest etablieren. Und ich versuche das jetzt mal so möglichst greifbar für unsere Hörerinnen und Hörer zu machen, so was passiert da eigentlich? Und deswegen nehme ich mal die gemeinsame Streife raus. Denn wer dann vielleicht in diesem Grenzgebiet unterwegs ist, wird das eventuell mal sehen, dass dann ein deutscher und niederländischer Kollege oder Kollegin zusammensitzen.
Sehen die das dann an den Uniformen oder woran ist das zu erkennen?
Ja, genau. Das erkennt man dann in den Uniformen. Ganz typisch die Polizei-Uniform aus den Niederlanden mit den gelben Applikationen, die man dann gut sieht. Und dann eben auf deutscher Seite, je nachdem, wer dann dabei ist, da kann man dann schon mal das NRW-Wappen durchblitzen sehen oder eben das Niedersächsische. Und die Kollegen wechseln sich dann ab, was die Führungsposition angeht. Wenn ich also auf deutscher Seite dann bin, dann hat die deutsche Kollegin oder der deutsche Kollege den Hut auf und gibt sozusagen in den einzelnen Situationen ein bisschen den Ton an. Überfahre ich die Grenze und bin auf der niederländischen Seite, dann dreht sich das ganze Spiel um. Und das kann man deshalb so gut nutzen, weil es ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Wenn ich in die Nachverfolgung reingehe von jemandem, der sich vielleicht sehr auffällig verhält, den ich rausziehen möchte, wo ich eine Überprüfung durchführen will, da verliert dann die Landesgrenze an Bedeutung. Man kann nach dem Fall arbeiten und nicht nach der Region. Und Erfolg und Erfahrung, würde ich sagen, geben da dem Team auch recht. Wenn wir in die ersten 15 Jahre reingehen, dann sind insgesamt über 11.000 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt worden. Jetzt 800 Kilogramm Betäubungsmittel, das ist natürlich, wenn wir das ins Verhältnis setzen mit, da ist ein Container im Hamburger Hafen mal wieder aufgegriffen worden, dann klingt das erstmal nach nicht so viel. Aber bedenken Sie hier bitte alle, liebe Hörerinnen und Hörer, hier geht's ja vornehmlich um Mengen, die in Autos dann geschmuggelt wurden. Und da sind dann 800 Kilogramm schon ein ganz schönes Brett. Insgesamt beziffert man da einen ungefähren Marktwert von 12 Millionen Euro, der da rausgezogen
wurde. In der Tat ein Brett.
Ja, genau. Aber man muss eben auch sagen, das Ganze hat ja auch einen Lerneffekt, den alle mitnehmen wollen. Das ist im Grunde eines der Leuchtturmprojekte. Es gibt natürlich auch andere bilaterale Kooperationen. Aber aus dieser haben hier die Beteiligten speziell ganz viel gelernt.
Ja, also definitiv ein erfolgreiches Leuchtturmprojekt, würde ich sagen. Und da das Projekt ja nun schon länger läuft, also 2008, glaube ich, war es, ne?
Ja.
Da wird man dann ja auch eine Art von ein bestimmter Alltag wird sich eingestellt haben für die BeamtInnen, die miteinander arbeiten. Kannst du uns vielleicht hier so einen kleinen Einblick geben? Das ist bestimmt interessant, mal zu erfahren, wie sieht das dann in so einem Auto aus?
Ja, ich kann da sehr greifbares Beispiel nehmen. Also der Polizeifunk in Europa unterscheidet sich tatsächlich in seiner Ausstattung in Teilen sehr massiv. Und in so einem Streifenwagen müssen ja sehr, sehr viele Informationskanäle zusammenlaufen. Das heißt, wenn man dann mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs ist, dann hat man eben nicht bloß ein Funkgerät vor sich, sondern gleich mehrere. Und dann schallen daraus eben direkt Anfragen, Hinweise oder Rückmeldungen in deutscher, in englischer, in niederländischer Sprache, zum Teil gleichzeitig. Und das muss man dann eben auch gemanagt bekommen. Und genauso geht es ja auch in der gemeinsamen Liegenschaft weiter. Aber auf eine absolut positive Art und Weise. Also es gehört da zum Alltag dazu, dass meinetwegen der niederländische Kollege in das Büro des anderen reingeht, auf Deutsch spricht, er kriegt eventuell eine deutsche Antwort oder eine englische oder eine niederländische und alle lernen auch unglaublich viel voneinander.
Gelebte Mehrsprachigkeit.
Richtig, genau so ist das. Und im Grunde ist es auch so, dass man auch während man dort ist als Beamtin oder Beamter fortwährend auch seine Sprachskills ja ausbaut. Das heißt, es wird erstmal versucht, die Hemmschwelle möglichst abzubauen, sich dafür zu melden. Und dann kann man eben vertiefend seine Skills nochmal aufbauen. Und jetzt könnte ich noch ein weiteres Beispiel rausgreifen. Das hat dann weniger mit dem GPT zu tun, aber das ist, glaube ich, einfach vom Beispielscharakter sehr, sehr einfach. Wenn Sie mal auf den Weihnachtsmärkten in der Grenzregion unterwegs gewesen sind, dann haben Sie das garantiert auch schon mal gesehen. Da läuft ein deutscher Kollege und eine deutsche Kollegin mit dem Counterpart aus den Niederlanden herum. Und das ist doch auch was Wunderschönes. Was ist die Idee dahinter? Auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn man dann im Ausland ist, dann merkt man schon, oh, da sind ja die Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Land, da reiße ich mich vielleicht mal besonders am Riemen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, es gibt den Leuten eine gewisse Ruhe und auch so eine gewisse Heimeligkeit. Ich habe jemanden, den ich ansprechen kann, was Vertrautes. Und dass die dann gemeinsam auftreten, unterstreicht ja eigentlich das, was wir alle wollen. Gemeinsames, funktionierendes Europa.
Ja, definitiv. Und ich sag mal, für die PolizeibeamtInnen ist das ja wahrscheinlich auch eine nette Abwechslung, mal auf einem Weihnachtsmarkt rumzulaufen gemeinsam. Aber man hört ja schon doch auch die Unterschiede in der Organisation durchweg heraus. Also von verschiedenen Funksystemen über natürlich andere Uniformen und so weiter. Was sind denn beispielsweise nennenswerte Unterschiede in den Strukturen, die man so einfach mal so in den Raum werfen könnte, die deutlich greifbar sind für Menschen, die eigentlich keine große Ahnung von diesem Thema haben?
Ja, also wir können diese Strukturen, glaube ich, nie betrachten, ohne die Historie im Blick zu behalten. Und da ist es eben ein Kernelement von Staatlichkeit, bleibt Polizei, hat sich aber dann in diesen beiden betroffenen Staaten unterschiedlich ausdifferenziert. In Deutschland ist der föderale Charakter unglaublich stark. Die Länderpolizeien sind die primär den Hut aufhaben für die allermeisten Bereiche und dann kommen eben die anderen Polizeien, die ihre wichtigen Bereiche haben, die aber auch alleine personell in einer ganz anderen Dimension sind. Und auf der niederländischen Seite, da haben wir vor allem in den letzten Jahrzehnten eine massive Bewegung. Zu Anfang, wenn ich jetzt mal so die 50er, 60er Jahre nehme, da war die niederländische Polizei sehr dezentral organisiert. Da haben Ortschaften eine ganz große Rolle gespielt, da haben die Bürgermeister auch eine sehr exponierte Rolle gespielt. Und dann hatte man verschiedene Reformphasen durchlaufen, die so einen gewissen Zentralisierungscharakter hatten. Und da haben sich dann eben Zuschnitte und Kompetenzen nochmal massiv verschoben. So, und jetzt sind wir im Ergebnis im Verhältnis bei einer Polizei, die in den Niederlanden stärker zentralisiert ist als in Deutschland.
Und soweit ich informiert bin, gibt es doch auch einen großen Unterschied bezüglich der Verbindung zum Militär, oder?
Ganz genau. Da gibt es eben eine Polizei, die Königliche Marschaussee, ich hatte sie ja schon mal einmal im Podcast fallen lassen, die ist eine vierte Säule im niederländischen Militär. Also wir haben Heer, Marine, Luftwaffe und die Marschaussee. Und sie übernimmt polizeiliche Aufgaben und sie ist auch wahnsinnig wichtig für das internationale Geschehen. Aber wenn jetzt, hoffen wir es mal nicht, in irgendeiner Weise ein Kriegsfall eintreten sollte, dann haben die Beamtinnen und Beamten dort eben auch einen Kombattantenstatus. Also diese Personen würden eingezogen. Das gibt es in Deutschland so nicht mehr. Wenn man sich zurückerinnert, der ehemalige Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei, da gab es dann auch eine große Reform, da war es noch so. Das heißt, der alte Bundesgrenzschutz ließ sich leichter mit der Marschaussee vergleichen. Und wir könnten jetzt wahnsinnig lange über die Ergebnisse aus diesen beiden Strukturlogiken sprechen. Wichtig ist, ich möchte da auch keine Qualität reingeben. Es sind einfach zwei unterschiedliche Aufbauten. Aber ich nehme als Beispiel eine internationale Mission raus. Und es ist jetzt egal, ob die von UN- oder EU-Seite kommen würde. Wenn es da um Besetzungskriterien oder um Situationen vor Ort gehen würde, dann könnte man zu dem Eindruck kommen, dass es dann ab und zu die Marschaussee einfacher haben kann, weil sie eben neben dieser polizeilichen Ausbildung auch eine militärische durchläuft und es auch wesentlich einfacher ist, Ränge einzuordnen etc. Na, wie gesagt, das ist eben eine Frage, wie man sich da konstituiert, und im deutschen Fall ist eben ein viel, viel stärkerer Fokus auf diesem zivilen Aspekt der Polizei, und deswegen ist eben die Bundespolizei heute das, was sie ist. Aber wir können insgesamt ja auch nochmal einen Blick auf diese Uniformität werfen. Also neben der königlichen Marschaussee gibt es die Polizei. Ende. Das war's. In Deutschland haben wir ja eben die Sache mit den Landesbeamtinnen und Beamten, Bundespolizei und den anderen Polizeien. Da gibt es dann eben Feinheiten und Unterschiede, andere Ansätze und Philosophien. Aber im Grunde von den Grundzügen her ist das schon vergleichbar. Und jetzt könnte man auch da wieder sagen, das haben wir auch ganz häufig im Bildungssektor, dass man dann sagt, Föderalismus lässt ja auch Möglichkeiten für Experimente zu. Das ist genau das, was wir momentan erleben, wenn einige Bundesländer das testen und versuchen einzuführen, was wir jetzt umgangssprachlich als Taser bezeichnen würden. Die anderen Bundesländer können dann beobachten, wie funktioniert dieser Einsatz. Hat der Wirkung, hat der keine Wirkung? Das ist eine besondere Stärke aus so einem System. Und ein uniformes System könnte da eben typisch wie im digitalen Raum nur entscheiden, 1 oder 0, ja oder nein.
Ich möchte gerne noch einmal zurück auf dieses internationale Thema, weil ein Bereich der grenzübersteigenden Polizeiarbeit ist ja dann automatisch wahrscheinlich auch Antiterror. Wer ist denn dann hier involviert, wenn es darum geht? Und wie ist die Zusammenarbeit dann strukturiert?
Ja, ich würde da gerne mal noch andere Player mit reinnehmen, weil wir dann auch den Hörerinnen und Hörern noch mal deutlicher machen können, wie schwierig eigentlich grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu managen ist. Und zwar nehmen wir doch mal die Nachrichtendienste mit in den Blick. Wir haben auf der einen Seite ja verständlicherweise aus den deutschen Erfahrungen heraus eine Vielzahl deutscher Nachrichtendienste, die aufgrund des Trennungsgebotes eingerichtet wurden. Was ist das Trennungsgebot? Das soll dafür sorgen, dass eben Polizei und Nachrichtendienste nicht zu nah aneinander rücken, weil es dann ja eben zu problematischen Verquickungen kommen kann. Nicht muss, kann. Und deswegen ist eine gewisse Distanz vorgeschrieben. Und es gibt da eben auch eine insgesamt recht große Splitterung. Alle kennen das. Wir haben die Verfassungsschutzämter in den Ländern, den Bundesverfassungsschutz, dann haben wir noch den Bundesnachrichtendienst und den militärischen Abschirmdienst. Und auch hier sind die Niederlande zentralistischer. Es gibt den AIVD, also den Allgemeinen Nachrichtendienst, der eher für das Innere zuständig ist und auch dem Innenministerium untersteht. Und dann gibt es den militärischen Nachrichtendienst, der dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. So, und jetzt nochmal wichtig, ich mache hier keine qualitative Vergleichskategorie auf, sondern einfach eine logische und eine Ebenenattribution. So. Und es stellt sich aber ja die Frage, wenn ich jetzt in den europäischen Kontext gehe, wer interagiert denn eigentlich mit wem und wie kann Informationsfluss aussehen? Das wird noch mal komplizierter, wenn ich weitere EU-Länder reinnehme. Und wenn ich die ganze EU-Familie nehme, dann habe ich ein ganz komplexes Feld. Und ich habe jetzt dieses Beispiel rausgegriffen und jetzt mal dezidiert kein polizeiliches, weil ich auch immer dafür werbe, dass man so ein bisschen Nachsicht haben muss mit der EU, dass man in bestimmten Fragen der Integration auch Geduld haben muss und dass das bestimmte Zeiten braucht. Es gibt keine einfache und schnelle Antwort darauf, wie man diese Geheimdienstarbeit auf eine supranationale, also eine europäische Ebene heben kann. Denn das würde ja jetzt für den deutschen Fall sofort eine Frage aufwerfen. Welche Informationen darf dann die Polizei von so einem europäischen Nachrichtendienst erhalten und welche nicht? Und welche Informationskanäle darf man da haben? Und Das zu beantworten, da hätten wir auch einen gesamten Diskussionsabend gefüllt. Und das ist nur der nachrichtendienstliche Bereich. Und jetzt möchte ich aber trotzdem noch ansprechen, damit wir auf das Polizeiliche zurückkommen, die dezentralen Agenturen, die sogenannten, und da ganz speziell Europol.
Genau, also Europol ist ja zumindest für die allermeisten Menschen in Europa ein bekannter Name. Da können wir meistens ein bisschen was mit anfangen. Aber dennoch kannst du uns ja vielleicht einmal ganz genau erklären, was ist denn eigentlich deren Rolle?
Ja, wir können ja mal mit dem Mythos anfangen, der auch den meisten Personen heute noch etwas sagen dürfte. Helmut Kohl, der wird da gerne zitiert und der hat mal die Perspektive aufgeworfen, Europol solle doch mal das europäische FBI werden. Das steht da so am Horizont. Das ist einige Jahrzehnte her, dass er das gesagt hat. Es ist so nicht eingetreten. Aber die getanen Schritte in die Richtung, die sind gewaltig. Wir waren vorher in diesem ganzen Bereich polizeiliche Kooperation eher intergouvernemental, also sprich rein zwischen den Staaten organisiert. Es gab die sogenannte Trevi-Gruppe und die war relativ wenig formalisiert. Man hat Kooperationsbestrebungen angestoßen, aber es war primär, dass die Innenminister miteinander gesprochen haben oder die Regierungschefs. So, und dann haben wir aber eben Großereignisse erlebt, Bedrohungslagen erlebt, die uns als Europa ja zum Überdenken der Situation gebracht haben. Und dann sind andere Schritte unternommen worden. Und dann geht eine lange Kette los und über die European Drug Unit bis zum heutigen Europol kann man dann aber schon eine Linie durch die Geschichte ziehen. So, wo sind wir heute? Für alle, die da nicht ganz so tief in der Materie drin sind, heute ist Europol eine sogenannte dezentrale Agentur. Das ist eine der Agenturformen der Europäischen Union und Idee dieser Agenturen ist es, einen unabhängigen Körper aufzubauen, der sach- und fachorientiert an bestimmten Themen arbeiten kann, ohne dass es zu großen politischen Einflüssen kommt. So, die primäre Aufgabe von Europol ist es, Drehscheibe für Informationen zu sein, Analysen durchzuführen und dann anzubieten und gemeinsame Ermittlungen so leicht wie möglich zu machen. Da kommt ab und zu mal in den Nachrichten zu dieser Begriff von einem Joint Investigation Team, so einem JIT. Das ist dann so die Achse, die Europol da anbieten kann. Es gibt aber in diesem Sinne auch keine Europol-Beamten, die jetzt im Namen der EU oder von einem Mitgliedstaat Verhaftungen am Bahnhof oder so etwas durchführen würden. Vielmehr ist Europol wirklich ein Datenhub, der Informationen von den Mitgliedstaaten erhält, sie aggregiert und aufbereitet und dann Polizeiarbeit so gut es geht unterstützt. Man hat die Infrastruktur dort für internationale Ermittlungen und kann dort die passenden Teams und Ideen zusammenbringen. Und trotzdem muss man sagen, da sitzen die Nationalstaaten doch noch am Schalthebel. Das wird auch meiner persönlichen Einschätzung nach noch eine ganze Weile so sein, aber es ist Bewegung drin. Europol wird wachsen, das ist meine feste Überzeugung. Auch die Aufgaben werden zunehmen und wo die Reise hingeht, das sieht man dann.
Ja, wir nähern uns jetzt leider schon ein bisschen dem Ende dieser spannenden Folge. Ich habe noch 1000 Fragen, aber ich reduziere mal auf eine. Mich würde interessieren, was siehst du denn für Zukunftsperspektiven, wenn wir jetzt wirklich über die deutsch-niederländische Zusammenarbeit nochmal nachdenken. Meinetwegen auch ein bisschen im europäischen Kontext, aber was siehst du da für Perspektiven, die wir da vielleicht nochmal an die Hörerinnen und Hörer geben können?
Ja, also Internationalisierung wird weiterhin eine ganz große Rolle spielen. Ich bin da auch positiv gestimmt, da passiert eine ganze Menge und genau das möchte Europa ja auch. Wir wollen in dieser Sache vorwärts kommen. Wie wir uns dazu bewegen, ob das jetzt bilateral oder multilateral erfolgt, das muss man auch ein bisschen aufgaben- und situationsorientiert sehen. Wir sehen ja die Erfolge vom GPT. Wir sehen die Erfolge von vergleichbaren Teams zwischen anderen Bundesländern oder dem Bund und anderen europäischen Nationalstaaten. Und auf solche Sockel müssen wir, glaube ich, aufbauen. Aber da haben wir dann jetzt nochmal Stichwort Europol. Auch diese europäischen Institutionen, die werden anwachsen. Es steht im Raum, dass dort vielleicht irgendwann mal eine Verdopplung stattfindet, dass dort vielleicht doch mal irgendwann Exekutivbefugnisse kommen. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was wünschen wir uns von dieser Institution und wie können wir das dann vernünftig nach vorwärts bringen? Soll es ein Informationshub bleiben? Soll es eine klassische weitere Polizeiinstitution werden? Und spätestens dann berühren wir Debatten, die politisch ausgehandelt werden. Vergemeinschaftung bedeutet eben auch eine Menge Vertrauen, aber es ist auch eine gewisse Verletzlichkeit, die wir dann beim Zusammenlegen immer einkaufen. Aber insgesamt würde ich sagen, die Geschichte ist auch ein bisschen davon abhängig, in welchem Zyklus wir uns gerade bewegen. Das kann mal sehr schnell gehen, das kann mal sehr zäh verlaufen. Und wie es im Sicherheitsbereich leider häufiger ist, man ist auch ab und zu getrieben von den Ereignissen. Das heißt, wenn wir an irgendeiner Stelle merken, wir kommen auf nationaler Ebene nicht vorwärts, dann wird man eben aus diesem Zwang von unausweichlichen Tatsachen heraus agieren. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir so eine Lage erst einmal gar nicht brauchen. Die europäischen Polizeien, die wollen ja mehr Kooperation. Der Wunsch ist da und sie stellen sich darauf ein. Und Europäisierung, da wo sie Mehrwert bringt, da hat niemand etwas gegen.
Aber das klingt dann ja erstmal nach hoffentlich positiven Entwicklungen, die da kommen werden. Zumindest interpretiere ich deine Aussagen jetzt mal so. Das heißt aber auch, es muss nicht unbedingt so kommen, wie Helmut Kohl das mal gesagt hat.
Nein, wir haben einen wirklich langen, langen Weg hinter uns gebracht. Wir haben tolle Dinge geschafft. Und wenn wir beide oder unsere Hörerinnen und Hörer an die Großelterngeneration denken, das wäre ja undenkbar gewesen, was heute schon existiert. Und wir müssen da nicht zwingend zu der Idee von Helmut Kohl kommen. Es ist eine Variante unter ganz vielen, wo wir gemeinsam abwägen können. Und das ist aber ja das Schöne. Wir sind in einer Position, wo wir uns als Nationalstaaten, als EU-Bürgerinnen und Bürger auf einer Augenhöhe begegnen mit den Nachbarn. Und wir können gemeinsam entscheiden, was denn für alle das Beste ist. Ich glaube, dass wir gemischte Teams im Alltag immer häufiger sehen werden, dass das etwas völlig Natürliches sein wird. Und dass wir dann in dieser Frage von Sicherheit enger zusammenrücken. Ich glaube, dass es ganz natürlich dazu kommen wird, dass Informationen leichter ausgetauscht werden. Und ich glaube, dass wir uns da auch weiterhin auf Augenhöhe begegnen.
Wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir hier heute schon eine ganze Menge Informationen ausgetauscht haben und auch viel gelernt haben. Vielen lieben Dank, lieber Fabian, dass du heute bei uns warst und uns die spannenden Einblicke in deine Arbeit gegeben hast und die Tätigkeiten der niederländischen und deutschen polizeilichen Zusammenarbeit mal ein bisschen beleuchtet hast für uns. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen. Wenn das so ist, dann schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt: Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.